Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Sportregion Stuttgart, die Stimme des Sports. Mein Name ist Debbie Dobratz. Ich darf auch nach dieser minimalen Pause euer Host sein. Unsere letzten Folgen kamen noch aus Paris, wo wir während der Olympischen Spiele unsere Special-Folgen aufnehmen konnten. Nun sind wir aus unserem kleinen Sommerbreak zurück, so wie viele der Bundesligen. Wir sind hier rein temperaturtechnisch gesehen ja schon beinahe oder eigentlich wirklich im Herbst angekommen. Hoffen aber nicht, dass die Athletinnen und Athleten auch schon in ihrem sportlichen Herbst angekommen sind, sondern noch im Frühling oder sich im Sommer befinden. Tatsächlich ist unser heutiges Thema alles neu. Die Situation beschreibt es, glaube ich, ganz gut, über die wir jetzt gleich reden dürfen. Ich darf ganz herzlich Handballerin Xenia Smietz bei uns begrüßen. Warum jetzt vieles neu ist, wird sie uns gleich selbst verraten. Herzlich willkommen, Xenia. Schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns. Was könntest du dir denn vorstellen, was ich mit alles neu gerade gemeint habe?
Na, wenn wir das jetzt mal auf dem Handball beziehen, dann gehe ich davon aus, dass es vor allem der neue Name unserer Vereins ist, also dass wir von SG BBM Bietigheim auf HB Ludwigsburg gewechselt haben.
Ja, ja. Das passiert ja nicht so häufig.
Nee, ich habe es, glaube ich, noch gar nicht so richtig miterlebt, also ja. Nur so ein Sponsorenwechsel im Namen, das gab es, glaube ich, schon öfter, aber so richtig komplett Stadtwechsel eher selten.
Ludwigsburg und Bietigheim trennen jetzt ungefähr 16 Autominuten. Das ist nicht viel. Und ist es jetzt aber für euch trotzdem eine neue Welt, weg zu sein von der SGB Bietigheim-Bissingen zur HB Ludwigsburg?
Ja, wir gehören jetzt zu einem anderen Verein. Also für uns war jetzt schon, vor allem nach den Olympischen Spielen und die kurze Ankunftszeit, die wir nur hatten, alles neu. Trainingsbedingungen sind anders. Wir haben eine andere Trainingshalle, andere ja Verantwortliche auch im Verein. Und da sich da zurechtzufinden, ist schon echt wirklich alles neu. Ja.
Wie kam es denn überhaupt zu der Entscheidung als Frauenmannschaft, von Bietigheim nach Ludwigsburg umzuziehen?
Also die genauen Details kennen wir natürlich nicht, aber so wie ich es verstanden habe, ist vor allem das noch mehr Professionalisieren von den Bedingungen und Möglichkeiten für uns als Frauenmannschaft. Einfach die Handballmannschaft der HB Ludwigsburg, die erste Mannschaft noch größer zu machen, ja, und international noch extremer anzugreifen.
Es geht ja fast nicht.
Wenn wir jetzt das letzte Jahr angucken, dann geht es tatsächlich fast nicht. Ich glaube, das kam aber im Dezember noch nicht so ganz zur Sprache, dass wir es Final Four schaffen werden. Ja. Ich glaube, im Dezember wurde es letzten Jahres veröffentlicht, dass wir nach Ludwigsburg umziehen. Dass wir dann aber jetzt letzte Saison das Champions League Final Four gespielt haben, ist natürlich jetzt dann schwer zu toppen. So.
Das ist ja schon auch für die Spielerinnen eine Herausforderung. Wenn man jetzt hört, man zieht komplett um, man heißt nicht mehr so, wie man vorher geheißen hat, man verliert vor allem auch die Sterne, die man sonst auf dem Trikot getragen hat. Wie nah ist es an die Spielerinnen rangekommen? Und wie viel haben sie sich damit auch auseinandergesetzt? Ich meine, du bist ja jetzt eher in einer exponentielleren Lage als Kapitänin des Teams, aber jetzt die anderen Spielerinnen, wie haben die das wahrgenommen? Weißt du das?
Also ich glaube, viele sehr positiv, weil es ja vor allem auch mit dem Ziel verbunden war, alles noch zu optimieren. Da gehen wir natürlich erstmal mit und sind da sehr offen, um auch in Deutschland den Handball noch mit voranzubringen. Das geht, glaube ich, erstmal für alle, sonst hätten wir unseren Vertrag nicht verlängert oder wären nicht geblieben. Geben das auf jeden Fall eine Chance und sehen da auch viel Potenzial. Für manche, glaube ich, ist es aber auch tatsächlich schwieriger. Da kann ich auch für mich sprechen, da ich ja eine Jugendmannschaft bei der SGBBM auch trainiert habe und da kleine Kiddies betreut habe und einfach in der Entwicklung verfolgt habe, sehe ich da schon für meine Verbindung da blutet mein Herz einfach ein bisschen. Heißt aber nicht, dass ich mich jetzt irgendwann bei der HB Ludwigsburg da auch genauso zu Hause fühlen kann. Aber ja, die Verbindung, die da unterbrochen wurde oder wie man es auch immer nennen mag, ist für einige sehr leicht und für andere aber natürlich noch ein bisschen schmerzhafter.
Das war ja auch gar nicht so einfach. Auch mit der Lizenzübertragung und so, es musste eine Sportgemeinschaft noch gegründet werden. Also ich hab nicht durchgeblickt, als ich versucht habe zu recherchieren. Als wurde der e.V., der hat schon bestanden von HBL oder also dann wurde noch eine GmbH, glaube ich, gegründet und dann ging es aber um die Lizenz. Und jetzt ist die SG Bietigheim, Spielgemeinschaft Bietigheim, glaube ich, mit Teil von so einer anderen Spielgemeinschaft, damit die Lizenz für eure Mannschaft überhaupt überlaufen konnte nach Ludwigsburg.
Ja, das kann sein. Also da hast du dich auf jeden Fall besser informiert als ich. Also für uns stand irgendwann fest, wir werden von SGBWM Bietigheim umbenannt auf HB Ludwigsburg. Ja. Wie das da organisatorisch gemacht wurde, habe ich wenig Ahnung. Ja. Da ist aber der Verein natürlich auch so professionell und versucht, uns als Spielerinnen da fernzuhalten von alles, was Organisation und so ist, weil das uns ja manchen Situationen auch wenig angeht. Am Ende soll es einfach nur funktionieren in einem neuen Verein und das haben sie bis jetzt gut geschafft, ja.
Was genau hat sich denn jetzt für euch als Spielerin verändert? Was hat sich mehr professionalisiert? Und haben die Gegnerinnen jetzt noch mehr Angst? Also jetzt mal im Ernst, wenn die erfolgreichste Mannschaft sich jetzt dahinstellen und sagen, wir wollen noch professioneller werden, dann können die anderen ja, also.
Na, das glaube ich nicht. Also, das ist natürlich mit den vielen Neuzugängen, auch erstmal nicht eindeutig, wie die Ergebnisse natürlich sind. Wir müssen uns auch finden und einspielen. Nur weil das Umfeld sich professionalisiert, heißt es ja natürlich nicht automatisch, dass die Mannschaft auch nochmal 50% drauflegt, auch wenn das Ziel ist. Was hat sich verändert für uns? Wir haben jetzt mehr Vormittagstrainingseinheiten, einfach auch mit Krafttraining, dass wir das da auf nachmittags legen können. Spielen immer in der MAP-Arena. Dass es einfach alles noch größer werden soll, auch für die Zuschauer noch mehr. Einfach Fokus nur auf Handball. Dass es weniger gibt drumherum, dass wir eventuell auch weniger Zeiten mit Schulklassen teilen müssen, dass wir flexibel werden, wenn es mal Reisen gibt. Ich sag jetzt, in ein paar Wochen müssen wir nach Oldenburg, da reisen wir wahrscheinlich mit der Bahn hin, müssen dann aber einen Tag vorher schon los, dass wir dann unsere Trainingseinheiten hoffentlich schieben können und da einfach auch so optimal trainieren können zu den Zeiten, wie wir es brauchen. Dass da einfach, das hört sich blöd an, aber mehr Rücksicht auf die Top-Mannschaft genommen wird und die Bedingungen sich einfach für uns dann noch verbessern.
Ach, schwierig, ein schwieriges Thema mit der Hallenbelegung generell einfach, gell?
Ich glaube, das ist in ganz Deutschland ein Riesenthema, dass es einfach zu wenige Sporthallen gibt. Ja. Ich weiß es aus der Jugend, wenn dann zwei Mannschaften mit fast 20 Kinder in Halle rumtoben ohne Trennwand, dann heißt das 40 Kids in der Mannschaft in der Halle. Da kann man als Trainer schon mal ein paar Mal pfeifen, aber es ist natürlich auch klar, dass dann die andere Hallenhälfte, wo das, ich sag jetzt mal, C-Jugendtraining vielleicht stattfindet, keine Pause macht, nur weil die Trainerin der D-Jugend mal was sagen will. Also das ist schon allgemein einfach, glaube ich, ein riesen Thema. Hallenbelegung, Hallenmangel, Hallenzeiten, in allen Sportarten, glaube ich.
Ja, so in allen, also ich habe da eine eigene Anekdote aus einem Ort, der mir ganz gut bekannt ist. Die haben direkt neben der Grundschule eine Sporthalle gebaut. Und es gibt aber ganz unten im Ort, also wirklich einen Berg runter, gibt es eine alte große Sporthalle. Die haben diese Sporthalle für die an der Schule aber nicht groß genug gebaut. Also gehen jetzt alle Kinder, die in der Schule Sport haben, nicht in die Sporthalle neben der Schule, sondern in die Sporthalle den Berg runter.
Und die andere Sporthalle wird nicht benutzt.
So sieht's aus. Und dann müssen stellenweise noch Busse und Autos und sowas eingesetzt werden, damit die Kinder da, also das ist ja Grundschüler, musst dir vorstellen, erste bis vierte Klasse. Also ich glaube, die erste Klasse ist wohl dort in dieser Sporthalle. Aber Klassen 2 bis 4 müssen runter.
Ja, das sagt schon
viel aus.
Glaube ich.
Aber zum Thema Hallen, das ist doch mal ein schönes Thema. Ihr habt vorher in der Halle am Viadukt gespielt. Da haben nicht ganz so viele Leute reingepasst wie in die MHP-Arena. Ihr wart auch schon vorher in der MHP-Arena für Highlight-Spiele. Aber jetzt so regulär, fühlt sich schon cool an, oder?
Ja, fühlt sich sehr cool an, wenn wir die Halle füllen können. Dann ist natürlich die Stimmung in der MHP-Arena wirklich bombastisch. Das war ja eine Viadukthalle auch mega cool, wenn die dann gefüllt wurde. Mhm. Das ist einfach, ja, da brennt dann schon auch die Hütte. Also ich glaube, klein war sie, aber schnuckelig und hitzig auf jeden Fall.
Hexenkessel,
ja. Genau. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das dann in Ludwigsburg aussehen soll, wenn wir natürlich auch unter der Woche spielen. Oftmals 19 Uhr Bundesligaspiele, da sind die Kids ja oftmals auch schon im Bett. Wie gut es dann, wie gut wir die Halle dann füllen können. Ja.
Habt ihr denn jetzt auch als HB Ludwigsburg vor, da ein bisschen mehr oder noch mehr die Werbetrommel zu rühren, in Ludwigsburg mal durch die Läden zu gehen oder durch die schöne Fußgängerzone?
Ich hoffe. Also ich glaube, wir als Mannschaft sind da auf jeden Fall sehr motiviert, viel daran zu setzen, die Halle gefüllt zu bekommen. Also ja, da können wir gerne mal über Ideen sprechen, was man da noch so machen kann zusätzlich. Und dann sind wir da offen für alles. Ja.
Das ging doch jetzt, glaube ich, ganz gut los mit dem Tag des Handballs.
Ja.
Das war ja schon mal ein ganz cooler Termin.
Genau. Also da waren echt auch viele da. Da war auch super, super warm. Das war nicht in der MHP-Arena, aber trotzdem sehr, sehr cool vom Verein organisiert. Und wenn da so ein Zusammenhalt bald geformt wird, dann sehe ich das schon,
Ja, ich glaube auch, dass es sich positiv entwickelt.
Ja, auf jeden Fall.
Weil ihr nehmt ja die ganzen Fans aus Bietigheim mit und dann kriegt ihr noch die ganzen Fans aus Ludwigsburg dazu.
Hoffentlich, ja.
Ja, im besten Fall.
Ja, also.
Aber nur weil ihr jetzt anders heißt, werden ja eure Fans nicht sagen, nö, komm ich nicht.
Nein, das glaube ich nicht. Es gibt natürlich so ein paar Urgesteine in Bietigheim, die da auch schon ein bisschen gekränkt sind natürlich, was ich auf der einen Seite komplett nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite, wir haben uns nicht geändert. Wir spielen immer noch den gleichen Handball und sind immer noch die gleiche tolle Mannschaft. Klar, mit ein paar Veränderungen. Also es wäre schade, wenn wir darunter leiden, dass es einen Namenswechsel gab.
Ein paar Veränderungen gab's. 8 Abgänge, 8 Neuzugänge. Pi mal Daumen. Ja. Das war jetzt das, was ich gelesen habe. Wie fügt sich sowas dann wieder zusammen? Es war jetzt auch relativ kurz, wenig Zeit zwischen Olympischen Spielen und Saisonbeginn und dann noch die neue Heimspielstätte, die neue Trainingshalle und so. Das lässt die Mannschaft ja nicht kalt, vor allem wenn da relativ viele Neue auch dazu kommen.
Genau, also erstmal für die Neuen ist natürlich alles neu, aber auch nicht doppelt neu, also die kommen jetzt direkt bei der HB Ludwigsburg an. Also die kennen das Thema von der SG nicht. Also das ist neu, aber so wie es ist, ist es einfach. Die kennen es nicht anders. Und für die Alten ist aber auch alles irgendwie neu. Aber auch nicht alles neu. Also klar, Trainer und Staff ist geblieben. Auch im Verein sind noch einige Sportdirektor, Sponsoren sind auch einige mitgegangen natürlich oder fast alle ganz groß mit dabei, immer noch Olymp. Also das ist neu und nicht neu. Was vor allem schwierig war, jetzt zum Einspielen waren nur die 2 Wochen, die wir hatten. Also viele von den Neuen waren auch noch bei Olympia. Wir sind dann zurückgekommen, hatten 2 Wochen Vorbereitungszeit und hatten dann direkt den ersten Titelkampf auf dem Plan mit dem Supercup. Da wirklich in 2 Wochen alles irgendwie zu erklären, wie es funktioniert bei uns auch auf dem Spielfeld, wie wir decken wollen, wie wir angreifen wollen, welche Lücken wir attackieren wollen, sprachtechnisch das hinzukriegen, war in 2 Wochen echt sehr, sehr, sehr knackig. Haben wir natürlich auch nicht alles hingekriegt, aber man merkt schon, dass mit jedem Tag, an dem wir länger zusammen sind, einfach alles auch deutlich leichter und einfacher wird, ja.
war ja jetzt auch nicht super unerfolgreich im Moment.
Das ist richtig.
Mit dem ersten Titelgewinn der Saison gegen die Tussis Metzing war ja im Supercup schon mal nicht so schlecht.
Genau, da hatten wir ja noch eine Rechnung offen. Das hat schon richtig dolle geschmerzt letztes Jahr, Zweiter zu werden beim Pokal. Und vor allem der Supercup war ein mega, mega Event für uns Frauen dieses Jahr, das ja zusammen mit den Männern war.
Erstmal, glaube ich, Premiere.
Ja. Und ich würde auch sagen, aus unserer Sicht auch für die Orga und so ziemlich erfolgreich. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber zuschauertechnisch und stimmungstechnisch war das wirklich echt, also könnte man nochmal wiederholen, genau. Also war wirklich mega, ja.
Und dann mit dem Erfolg.
Und mit dem Erfolg haben wir einen Pokal mit dem Bus genommen. Das war cool. Hat Spaß gemacht.
Das ist ja schön.
Die Rückfahrt macht deutlich mehr Spaß, wenn man gewinnt, als wenn man verliert.
Ja, das glaube ich. Ja. Es ist ja nicht nur die Mannschaft neu, das Zuhause neu. Es ist seit dieser Saison auch wird ein neuer Modus gespielt in der Bundesliga.
Ja.
Das kannst du... Also ich traue mich fast nicht zu fragen, aber kannst du den ein bisschen erklären? Was ändert sich?
Also es ist ein Playoff-System.
Oder sagen wir mal, was war vorher?
Vorher war normal Hin- und Rückspiel und dann die Mannschaft, die
meisten oben Punkte
stand
hatte.
Und die meisten Punkte war der Meister. So.
Ja.
Und ich glaube, dann aber auch Torverhältnis, wenn die Punkte gleich waren und was auch immer.
Ja.
Aber da war das... Meister wurde die Mannschaft, die über die ganze Saison hinweg am besten abgeliefert hat. Also,
so wie in der Fußball-Bundesliga.
Genau. Also ja. Und jetzt dieses Jahr ist es mit Playoffs, also Playoffs und Playdowns und dann aber Best of Three.
Mhm.
Also heißt, wenn man kann maximal 3 Spiele spielen. Wenn man ersten zwei gewinnt, ist das Ding schon durch. Wenn man aber eins gewinnt und eins verliert, wird noch ein drittes Spiel gespielt.
Ja.
So. Dass ich jetzt keinen Müll erzähle.
Wie viele Mannschaften qualifizieren sich denn dann für die Playoffs? Muss ja eine gerade Zahl sein.
Acht, glaube ich.
Und dann spielt der Erstplatzierte, kommt der automatisch?
Gegen 8.
Dann gegen 8. 2 gegen 7 und so weiter.
Ja, glaub schon.
Und genau. Da aber dann auch jeweils Best of 3?
Ja.
Wow.
Ja, habe ich jetzt was Falsches
weiß
erzählt?
Weiß ich nicht.
Oh, wir haben es gelesen.
Ja.
Es ist noch so weit weg und es sind noch so viele Wettkämpfe. Da gab es letztens auch nochmal echt eine gute Erklärung zu. Aber ich meine dann auch Best of 3. Erstmal.
Okay. So viele Wettbewerbe ist auch ein guter Punkt.
Ich glaube, Best of 3 und dann aber irgendwann, wenn es nur darum geht, die Platzierung auszuspielen, dann nur Hin- und Rückspiel.
Ah.
Irgendwie so, also wirklich sehr kompliziert.
Also es wird, ihr werdet einfach aufs Spielfeld gehen und spielen und gewinnen.
Ja, hoffentlich.
Gut, dass ihr euch nicht auseinandersetzen müsst.
Man kann nicht mit einem Unentschieden, glaube ich, aus dem Spiel rausgehen. Sondern dann wäre es mit Verlängerung.
Ja. Und dann
sieben Meter werfen. Ja.
Ja. Ja, gut, weil es muss ja ein Ergebnis geben.
Es muss ein Ergebnis geben.
Man könnte ja aber auch taktisch spielen. So, wenn du jetzt.
Also,
wenn du jetzt
das
Spiel zu Hause haben willst und zu Hause Meister werden willst, müsstest du ja das erste Spiel gewinnen. Das zweite Spiel verlieren und das dritte Spiel zu Hause dann wieder gewinnen, wenn du zu Hause anfangen würdest.
Ja, aber
das macht keiner.
Wow, das Risiko würde ich nicht eingehen. Also
nee.
Ich glaube, es will niemand ein Spiel spielen mit dem Gedanken, ja okay, jetzt geben wir mal Punkte ab, damit wir dann zu Hause Meister werden können.
Sowas
also,
kommt ja ganz gerne mal auf.
Ich
glaube, bei den Olympischen Spielen kam das auch auf, als die Herren gespielt haben. Die deutschen Herren, da ging es doch dann auch irgendwie, wird man Erster der Gruppe oder wird man Zweiter der Gruppe?
Gegen Slowenien war dann, dass Deutschland gegen Slowenien gespielt hat und es noch darum ging, wer dann im Viertelfinale gegen Frankreich spielen möchte.
Ja.
Und das dann auch so ein bisschen gemunkelt wurde.
Ob sie lieber Zweiter werden wollen, damit sie nicht gegen Frankreich kommen.
Genau, aber ich glaube für die Deutschen, also so wie es im Spiel aussah, war das ja kein Thema, oder keine Überlegung, dieses Spiel überhaupt zu verlieren.
Nee, da hat, glaube ich, auch der Bundestrainer hinterher gesagt, also sowas macht ja keiner.
Nee, und ich glaube, das, also witzigerweise, ist das ja auch in dieser offiziellen Regelung der von den Olympischen Spielen, dass man nicht taktisch handeln darf bei den Ergebnissen, sondern dass du versprichst, immer
dein Bestes zu geben.
Also so, wir hatten ja da so Prüfungen, Strich Seminare und so zu den Olympischen Spielen. Und das ist auf jeden Fall eine Forderung, wo wirklich gesagt wird, ich muss immer
mein Bestes geben.
Mein Bestes geben.
Ja gut, das ist ja auch der Anspruch von den Olympischen Spielen. Also vom Leistungssport ja generell eigentlich.
Wenn mir irgendwann ein Trainer sagt, wir spielen taktisch, ich möchte das Spiel gerne verlieren, dann frage ich mich, wofür ich eigentlich jeden Tag hart arbeite. Das ist nicht in meinem System,
also im Handball jetzt
verlieren
generell
zu wollen.
Es gibt bestimmt schon, also taktisch spielen
es
in
gibt,
anderen
glaub ich,
Sportarten, glaube ich.
Das glaube ich schon. Und ich glaube, im Handball gibt es schon auch taktisch spielen Richtung, wir haben schon 40 Minuten gespielt. Mhm. Wir merken, wir liegen mit 12 Tore hinten. Mhm. Ich mache jetzt mal, ich bin mal taktisch und ich schon mal meine Leistungsträgerin für das nächste Spiel. Mhm. Sowas gibt es, glaube ich, schon. Mhm. Aber nicht, wenn es, also bewusst einem Spiel verlieren, das also habe ich noch nie gehört.
Das funktioniert auch mit der Ehre des Sportlers nicht zusammen.
Ich jetzt als Kapitänin, jetzt in meiner Mannschaft, würde ich sagen, sag mal, spinnt ihr eigentlich vollkommen. Ich gehe doch nicht 60 Minuten auf die Platte, um dann runterzugehen und dann bewusst verlieren zu wollen. Also das ist in meinem Leistungssportler-Kopf keine Option. Nie.
Dann stellt sich ja die Gefahr nicht.
Nee. Aber gut, wir sind ja auch noch weitere 15 Spielerinnen plus Trainer. Also, aber ich gehe davon aus, dass ich meine Mannschaft gut genug kenne und da jeder sagen würde, sag mal, hackt's eigentlich.
Aber dieses neue System birgt natürlich schon das Risiko dessen.
Natürlich. Und auch von Schonen. Also Playoffs heißt ja, wenn ich unter den ersten 8 Mannschaften bin, müsste das ja reichen, um dann am Ende, wenn ich in den Endspielen abliefer, trotzdem Meister zu werden, obwohl ich vielleicht schon viele Punkte abgegeben habe. Und dann ist es natürlich für Mannschaften, die eine hohe Belastung haben.
Dann
wird es
aber schon arg taktisch.
Ja, aber wenn man jetzt sieht, was wir letztes Jahr für eine Belastung hatten und wie viele 40 bis 60 Minuten jedes Spiel gespielt haben, kann ich mir schon vorstellen, dass es manchmal eine Überlegung ist, zu sagen, okay, da brauchen wir jetzt mal, müssen wir mal ein paar Körner sparen. Ist aber auch nicht schlimm, wenn wir Punkte abgeben, weil am Ende zählt's. So, das weiß ich aber nicht, sollte nicht so sein, aber da sehe ich schon auch die Gefahr in den Playoffs, dass es so kommen könnte.
Vor allem, weil es ja auch noch so viele andere Wettbewerbe gibt. Also,
richtig.
Pokal.
Genau, für viele Mannschaften. Also ich denke dann immer an unsere letzte Saison. Pokal haben wir bis zu Ende gespielt. Ja. Champions League haben wir bis zu Ende gespielt. Ja. Dann haben wir auch noch viele Nationalspielerinnen. Wenn es Mannschaften gibt, die bei jedem Wettkampf oder jedem Wettbewerb bis zum Ende dabei sind, dann sind es einfach unglaublich viele und nicht nur Wettbewerbe, sondern auch unglaublich viele Spiele.
Und entsprechend extrem hohe Belastung.
Ja.
Weshalb es dann auch wieder Sinn macht, warum man sich als beste Mannschaft professionalisieren oder noch professioneller aufstellen möchte.
Genau.
Weil
genau.
Du kommst halt schon irgendwann an deine Belastungsgrenze.
Ja, natürlich. Also und dafür haben wir aber dann auch echt einen richtig guten Staff und auch echt auch sehr professionell, die dann wirklich gucken, okay, jetzt war die Belastung extrem hoch, auch wenn es vielleicht eine Option wäre zu trainieren, macht es überhaupt keinen Sinn, da nochmal 120 Minuten in die Halle zu gehen und Handball zu machen, sondern wir gewinnen deutlich mehr, wenn wir Regenerationsmöglichkeiten bieten und da ein bisschen Druck wegnehmen und Luft bieten, mal den Kopf frei zu machen und vor allem auch den Körper die Ruhe zu geben, die dann auch einfach gebraucht werden. Also ja.
Wie oft steht ihr denn generell zusammen auf dem Spielfeld? Jetzt im Training?
Im Training?
Mhm.
Fast täglich. Also wenn wir natürlich viel reisen mit Champions League und so, kommt schon vor, dass wir dann am Reisetag nicht in die Halle gehen. Dann haben wir vor allem Athletiktraining, Kraft plus Laufen, je nach Belastung auch am Vortag. Aber ansonsten, ja, wenn wir montags zurückkommen, dann müssen wir auf jeden Fall spätestens dienstags in die Halle gehen, weil wir am Mittwoch schon wieder spielen und dann auch die taktische Vorbereitung natürlich brauchen. Und das ist oftmals verbunden mit 3/4 Stunde Video vorm Training und dann ja die Umsetzung im Training dann und die Anpassung taktisch. Ja.
Übt ihr dann einzelne Spielzüge?
Oftmals gucken wir uns dann vor allem an, was machen die Gegner, ja. Welche Spielzüge sind da Favoriten so und viel gespielte Spielzüge und welche Besonderheiten gibt's da vor allem, sowohl in Angriff als auch in der Abwehr, wo gibt's in deren Abwehr eine Schwäche, was müssen wir dann spielen, um die Schwächen dann zu nutzen und anzugreifen, also das sind dann Sachen, die wir vor allem im Video dann erstmal gucken, dann natürlich auch aufsaugen müssen und begreifen müssen, okay, was spielt der Gegner, damit wir das dann im Training taktisch hinstellen können, als HB Ludwigsburg, aber auch als Gegner. Also man muss sowohl als auch können dann an dem Training. Also weißt du, wie ich meine?
Das ist schon herausfordernd.
Ja, es ist vor allem auch viel, wenn man zweimal die Woche spielt. In der Champions League ist es oftmals so, dass wir Sonntag spielen. Dann haben wir meistens Freitag und Samstag Zeit, uns dann taktisch vorzubereiten. Heißt, ich sag jetzt mal, freitags machen wir dann Angriff, Analyse von dem Gegner. Und am Samstag haben wir dann noch die Analyse für die Abwehr. Und dann kann man das ein bisschen splitten, weil einfach mehr Zeit da ist. Aber für die Bundesliga muss es dann an einem Training sitzen und reingeprügelt werden. So. Also das passt dann schon.
Aber theoretisch hat man in der Bundesliga ja eigentlich auch Mannschaften, die man eher schon kennt, besser kennt, gegen die man schon häufiger gespielt hat, als jetzt gegen Gegner, die man in der Champions League hat.
Genau, aber spielerabhängig natürlich oder spielerinnenabhängig. Unsere internationale Spielerinnen kennen wahrscheinlich mehr aus der Champions League als aus der Bundesliga, was auch natürlich normal ist, weil die erst jetzt seit kurzem in der Bundesliga spielen. Das braucht dann natürlich schon eine Weile, die Spielerinnen kennenzulernen. Aber wie du schon sagst, also wenn man dann einmal gegen Gegner gespielt hat, dann weiß man schon auch, was auf einem zukommt und dann braucht man nicht nochmal zwei ganze Spiele gucken, um zu wissen, wer da jetzt auf einem zukommt.
Ist es denn auch so, dass wenn der Trainer wechselt, ich meine, das hast du ja jetzt auch schon mitgemacht, dass sich das komplette System der Mannschaft ändert?
Tatsächlich, das gibt's auch. Wir hatten jetzt aber letztes Jahr mit dem Trainerwechsel nicht so einen Riesenumbruch, weil unser Co-Trainer geblieben ist.
Ja.
Und der natürlich auch schon von vornherein mit dem neuen Trainer, mit dem Jakob Westergaard im Austausch war, was hat super funktioniert, was sind so unsere Philosophien, wie wollen wir verteidigen, was für Spielerinnen haben wir natürlich auch, welches System passt denn auch zu den Spielerinnen und da gab es jetzt nicht so einen Riesenumbruch, aber meistens gibt es immer einen Systemwechsel mit einem Trainerwechsel, ja.
Dieses Thema Co-Trainer vergisst man, glaube ich, ganz häufig, gell? Also so im Mittelpunkt stehen tatsächlich eher die Headcoaches.
Ja.
Dass aber die Co-Trainer auch ganz, ganz arg viel machen und einwirken können und taktisch und so, das vergisst man häufig. Auch im Fußball, also ganz häufig, gell?
Ich glaube aber auch, einige Trainer haben keinen Co-Trainer, was aber international, glaube ich, sonst nicht möglich wäre, ohne Co-Trainer das alles selber zu stemmen. Wenn ich jetzt auf unseren Co-Trainer schaue, Freddy, der hat eine unglaubliche Doppelbelastung, weil der auch noch Lehrer ist an der Schule. Doppelbelastung reicht eigentlich nicht aus, Familie hat und dann auch noch uns als zweite Familie. wir stehen schon fast auf die Eins, würde ich da sagen. Aber was der an Video guckt und auswertet und analysiert und nochmal nachbespricht und nochmal erklärt und Statistik auswertet, also das ist unglaublich. Wenn ich Freddy arbeiten sehe, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal Trainer werden möchte, weil der was der da an Zeit reinsteckt und Energie, das ist wirklich, da kann man ihn wirklich mal hervorheben und auch sagen, bei uns ist nicht nur der Headcoach mega am Arbeiten, sondern auch der Co-Trainer ist da wirklich einen großen Teil von unserem Erfolg. Ja.
Das heißt, der Co-Trainer ist geblieben?
Ja.
Der Trainer ist weg?
Ja.
Für dich nicht ganz weg?
Nee. Genau. Also für mich nicht ganz weg, tatsächlich. Nee,
für ein paar nicht ganz weg. Ja. Er ist jetzt Nationaltrainer.
Richtig.
Du warst mit ihm in Paris?
Ja.
Wie ist es?
In Paris oder mit dem Trainer in
mit
Paris?
Mit dem Trainer, der vorher dein Heimtrainer war, jetzt Nationaltrainer ist, macht er da was anders?
Also im ersten Jahr, als er Nationaltrainer war, war es knackig. Einfach so, weil wir sonst immer ein bisschen Perspektivwechsel hatten, wenn wir zur Nationalmannschaft gegangen sind. Also mal andere Ansichten, mal ein bisschen anderes System. Mhm. Und wenn man dann zurückgekommen ist, hat man dann schon wieder richtig dolle geschätzt, was man eigentlich im Verein hat. So funktioniert es bei mir zumindest. Und dann wurde der Markus Gaugisch Nationaltrainer und dann habe ich ihn einfach wirklich 365 Tage im Jahr gesehen. Mhm. Also da wir uns gut verstehen und auch die gleiche oder eine ähnliche Sprache sprechen im Handball, finde ich das gut. Jetzt auch letzte Saison, als er dann nicht mehr im Verein war, sondern nur bei der Nationalmannschaft, habe ich mich echt gefreut, auch zur Nationalmannschaft zu kommen. Mhm. Wieder seine Meinung zu hören, seine Philosophie zu verfolgen und vor allem auch das gleiche Ziel zu haben mit den Olympischen Spielen. Das war von Anfang an sein Ziel, als er Nationaltrainer wurde. Und dass wir das jetzt zusammen erreicht haben, ist schon was richtig Besonderes, ja.
Wie findet man denn in so eine Nationalmannschaft? Weil man ist ja so viel mit seinem Verein, mit seinem Team unterwegs und spielt stellenweise gegen genau die Spielerinnen, mit denen du nachher zusammenspielst in der Nationalmannschaft. Ich weiß, es geht in vielen Sportarten so, aber du bist jetzt hier und ich kann dich fragen. Ja. Wie ist das?
Letztes Jahr zum Beispiel sind wir direkt nach dem Pokalfinale zur Nationalmannschaft gegangen. Da waren natürlich die Metzinger-Mädels auch dort. Dann ist es hart. Ja. Dann ist es hart, wenn wir natürlich ein wichtiges Spiel gegen die Mitspielerin dann in dem Fall verliert und dann zusammenkommt. Mhm. In solchen Situationen ist es schwierig, aber ansonsten ist es einfach mega. Also das ist wirklich so ein Scheiter, der umgelegt wird von Vereinsmannschaft auf Nationalmannschaft. Dann sind es die Besten Deutschlands eigentlich, wo man dann auch wirklich gleich zusammenfindet. Also,
und das geht wirklich, man findet sofort so, braucht so, wie lange braucht man Einspielzeit so ungefähr?
Na, Einspielzeit dann irgendwann nicht mehr so lange, weil wir jetzt viele haben, die seit längerer Zeit wieder dabei sind und auch, weil man natürlich einigermaßen weiß, wie sie spielen. Mhm. Also Antje Döll ist ja bei mir dann auch im Verein, die ist dann auf Außen. Ansonsten gibt's ja immer Konstellationen, wo das besser und schneller passt, wenn es dann natürlich Verletzte gibt und junge Spielerinnen dazukommen, dann braucht man schon ein bisschen, aber unser System bleibt halt immer gleich. Und dann haben die meisten schon auch ein Heftchen, da steht dann alles drin. Das guckt man sich dann vor dem Lehrgang nochmal an. Okay, wenn ich jetzt morgen ankomme, dann ist Spielzug XY wieder das und das und das Zeichen und dann habe ich genau dort und dorthin zu laufen. So.
Also das schreibt ihr euch vorher auf?
Also entweder schreibt sich das jeder auf oder gibt's auch so ein Portal, wo wir so ein Playbook haben und einfach alles abgespeichert und abgelegt wurde. Dann geht man da nochmal rein und dann steht es richtig mit, wie heißen diese, wenn man so in so einem Video nicht richtig taktisch, aber wenn das dann eingezeichnet wird.
Ja, so eine Grafik.
So ein Grafikvideo. Ich komme schon ganz durcheinander. Und da steht dann wirklich positionsabhängig, wer wohin zu laufen hat und was das Ziel ist.
Und es läuft dann ab wie so ein Video.
Was das Ziel ist. Und das ist halt auch dann unsere Aufgabe zu sagen, okay, wir müssen jetzt den Schalter umlegen. Ja. Wir gehen vom Verein auf Nationalmannschaft. Wenn ich es nicht mehr genau weiß, habe ich es anzugucken und mich so vorzubereiten, dass ich eigentlich im ersten Training wirklich auf dem Punkt da sein kann und auch weiß, was ich zu tun habe. Das ist dann die Eigenverantwortung, die wir dann schon auch haben.
Jetzt war es ja relativ erfolgreich, würde ich jetzt mal sagen. Schon allein die Quali war schon richtig cool. Nach 16 Jahren zum ersten Mal qualifiziert für die Olympischen Spiele. Schon eine Hausnummer. Habt ihr wirklich auch was Tolles geschafft, das, was ihr euch, glaube ich, auch noch mal ein bisschen mehr in den Kopf holen müsst. Ja. Im Gegensatz zu der Enttäuschung in Anführungsstrichen. Aber es lief ja jetzt nicht so mega.
Nee, also wenn ich jetzt an die Quali zurückdenke, habe ich auf jeden Fall gleich Gänsehaut. Das ist so, das war erstmal das große Ziel, endlich wieder dabei zu sein. Und dann gibt's ja oftmals diesen Spruch, dabei sein ist alles. Ja und nein.
Ja.
Also Olympia zu erleben, jetzt unabhängig vom Sportlichen, mega, mega geil. Also wirklich. Es ist alles sehr, sehr, sehr besonders. Es ist sehr speziell. Einfach wirklich so, wie man sich vorstellt, in dem Dorf mit nur Top-Athleten, die Besten der Besten. Kann ich einfach nicht beschreiben. Sportlich gesehen war es für uns tatsächlich nicht erfolgreich. Ich glaube, da muss man jetzt nicht unbedingt auf das Viertelfinalspiel gucken und sagen, okay,
das ist jetzt
traurig, weil das war fast noch mit das Beste.
Ja.
Und sondern schon vorher. Also
die größte Überraschung war das erste Spiel.
Ja, genau. Wir sind mit 2 Punkten ins Viertelfinale gekommen. Das ist ja schon ein Wunder. Also wirklich.
Von fünf Mannschaften war die vierte, die sich fürs Viertelfinale qualifiziert hat. Sechs Mannschaften?
Genau.
Und der vierte war bei den Männern ja auch so, aber der viertplatzierten sind dann weitergekommen noch ins Viertelfinale.
Ich glaube, von den 2 Gruppen alle 4 Erste. Ja. So, und dadurch, dass wir gegen Slowenien dann aber hoch gewonnen haben, ist ja dieser Dreiervergleich war dann gut für uns, aber es war auf jeden Fall in der Vorrunde nicht das, was wir uns vorgenommen haben.
Und ihr seid als haushoher Favorit ja eigentlich
gegen Südkorea
gestartet.
Ja, das war schon genau. Es war knackig, muss man aber dazu sagen, dass wir vielleicht auch das Pech hatten, Südkorea direkt im ersten Spiel zu haben. Mhm. Da sind die körperlich noch topfit und natürlich auch taktisch ein bisschen die Überraschung. Ist nicht so dieses einfache europäische Spiel oder das deutliche europäische
Spiel, was man
Spiel,
so gewöhnt
was man
ist
kennt,
auch,
sondern
ja.
eher so ein bisschen abgefahren und kleiner, dynamischer, wuseliger. Mhm. Da waren wir aber eigentlich drauf vorbereitet. Das war nicht das Problem, die Vorbereitung. Aber ja, irgendwie hat's nicht gepasst. Und ich glaube, wenn wir die am 3. Spieltag gehabt hätten, dann wären wir wahrscheinlich körperlich so überlegen gewesen mit unseren Kräften, dass wir da, dass das anders ausgegangen wäre. Aber ja, nichtsdestotrotz konnten wir da in der Vorrunde auf keinen Fall zufrieden sein. Sind dann glücklich ins Viertelfinale gekommen, was dann eins unserer besseren Spielen war bei den Olympischen Spielen, leider gegen Gastgeber Frankreich, also leider und zum Glück.
Ja.
Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, waren fast 28.000 Menschen in der Halle im Viertelfinale. Ja, also wann gibt's das schon mal im Frauenhandball? Das war auch Gänsehaut pur, mega Erlebnis, leider mit dem falschen Ergebnis, aber ja, im Nachhinein, ja. Trotzdem, ja, was für die Ewigkeit irgendwie.
Jetzt war es ja so, dass ihr die Vorrunde in Paris gespielt habt und dann zur Hauptrunde oder zur Ausscheidungsrunde dann nach Lille umgezogen seid. Jetzt hast du gerade schon gesagt, knapp 28.000 Menschen waren dann da im Stadion. Das war ein umgebautes Fußballstadion. Und dann trifft man da, also erstmal natürlich dieser Umzug aus dem Olympischen Dorf in Paris, wo alle sind, und dann raus nach Lille. Schon strange, oder?
Schon strange, aber das war eher so das, was wir kannten oder kennen von EM und WM. Da war schon auch Minidorf, aber halt einfach so ein Hotel mit Mensa, Essensraum, Kraftraum, optimale Bedingungen, aber halt nur Handballer. In dem Moment, weil die Basketballer
auch gar nicht mehr so.
Sind.
Genau, die Basketballer sind ja dann abgereist. Die haben mit den Basketballern getauscht. Aber so diese generelle Vielfalt aus dem großen Dorf in Paris und was man alles gesehen hat. So, ich war selber nicht im Dorf, weil ich darf da nicht rein. Mhm. Aber allein diese Kaffeegeschichte. Also jeder hat doch
so
diese Kaffeegeschichte gefeiert.
Mit dem Foto meinst
mit
du, oder?
Mit dem Foto, ja. Dieses. Also ich muss es vielleicht kurz erklären. Ja. Es gab Kaffee dort, gab einen Sponsor, der da seine eigene Kaffeebar dann aufgebaut hatte, so ein bisschen wie ein Coffeeshop. Und dann konntest du da Latte, Cappuccino etc. pp.
Genau.
Und dann haben die dir auf den Milchschaum ein Bild gedruckt mit Kakaopulver.
Genau, das Bild konnte man sich selber aussuchen. Das war dann mit der App. Dann musste man einen QR-Code scannen und dann konnte man ja von muss ich einfach jetzt mal so sagen, von jedem Scheiß da ein Bild hochladen und auf dem Kaffee drucken lassen, ja. Eigentlich. Ja, das war schon Highlight auch. Und witzigerweise war das ja direkt im, also da, wo Deutschland gewohnt hat, also Team Deutschland, Haus direkt unten drunter. Also für uns, wir mussten die Treppe runter und wir waren in diesem Costa Coffee Shop eigentlich. Genau, also das war unser Erdgeschoss.
Das ist cool.
Ja,
genau. Ich fand schon, das ging relativ viral, so wenn man so sich das angeschaut hat. Alle haben das ausprobiert und dann trifft man natürlich auch andere Nationalitäten, andere Spieler, andere Sportarten. Das ist dann schon das, was Olympia ausmacht.
Ja, und wir, wie eben schon gesagt, wir hatten halt das Glück, dass es, oder wie nennt man das, Deutsche Haus eigentlich schon auch, also unseres
Team Deutschland Haus, genau.
War wirklich direkt dort bei dem Café und auch bei dieser Corona-Bar, wo es ja nur alkoholfreies 00 Bier gab.
Gibt's jetzt ganz neu. Das hat gar nicht schlecht geschmeckt, fand ich.
Ich trinke gar kein Bier, also ich habe es auch nicht probiert, aber es war wirklich the place to be, wo alle Nationen sich eigentlich dann getroffen haben zum Relaxen, zum Zusammensitzen, für einen Kaffee. Genau, da waren echt immer sehr, sehr viele unterwegs. Hatte natürlich Vor- und Nachteile. Abends war es dann, wenn man um 9 Uhr spielen musste, natürlich nicht so schön, dass das the place to be war. Aber ansonsten war es schön, weil da viele vorbeigelaufen sind, sich hingehockt haben. Da einfach was los war. Und da hatten wir echt Glück mit der Lage von dem Haus auf jeden Fall.
Jetzt war das in Lille dann nicht mehr so. Dafür habt ihr dann in Lille im Fußballstadion gespielt.
Ja, genau. Also Unterkunft und so war auch trotzdem super. Einzelzimmer, also nicht mehr dieses zu 8 in der Wohnung und kuschelig zusammen sein, sondern eigentlich schon für so eine K.O.-Runde wirklich optimal, weil dann einfach der Fokus auch wieder komplett für alle nur auf Handball lag und es auch keine Möglichkeiten gab, davon abzuweichen. Also und dann dieses Hammerspiel in diese Riesenarena. Also das war ein bisschen wie im Film. Ankommen in mit dem Bus und dann aber in Gängen von dem Stadion gar nicht zurechtgefunden. Wir wollten nochmal kurz spazieren, wussten gar nicht mehr, wo oben und unten ist, wie wir jetzt zurück zur Kabine kommen, wie wir dann auch vielleicht nach dem Spiel mal aus der Kabine wieder zum Bus, zu den Eltern oder was auch immer gehen konnten. Und dann einfach aus dem Stadion einzulaufen, mussten wir erstmal so eine Treppe runter, also aufs Spielfeld, was ja sehr ungewöhnlich ist. Eigentlich laufen wir in der Ecke ein, kommen aus der Ecke, laufen aufs Spielfeld, hallihallo, hier sind wir, die Hymne kann losgehen, so. Und jetzt gab es diese lange, lange Treppe, wo man wirklich runterläuft, wo man echt das Gefühl hat, alle gucken uns an und wissen genau, okay, das ist jetzt Team Deutschland, Handball-Nationalmannschaft, 28.000 Menschen gucken wirklich nur diese 16 Spielerinnen, 14 bei Olympia leider nur, 14 Spielerinnen an und das war Spotlight drauf und dann deutsche Hymne war schon geil.
Ja,
und dann die französische Nationalhymne, da habe ich sogar Pipi in den Augen gekriegt. Das war, also da muss ich mich echt oftmals bei solchen emotionalen Spielen wirklich zusammenreißen, dass ich da nicht in Tränen ausbreche.
Ja.
Weil in solchen Momenten ist es für mich echt noch so ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht, weil ich nie gedacht habe, dass ich im Handball jemals mit der Nationalmannschaft ein Viertelfinale bei Olympiaspiel vor 28.000
Menschen.
Menschen, dass ich überhaupt eine WM, EM Spiel war ja schon eigentlich überraschend, weil ich denke, viele wissen es, aber ja eigentlich gebürtige Belgierin bin, wo Handball fast nicht existiert. Da muss ich echt schon immer tief durchatmen bis 10-10, dass ich da nicht in Tränen ausbreche in dem Moment vor Stolz und vor Freude und einfach, ja, Glück, doch schon solche schönen Momente miterleben zu dürfen. Ja.
Und da kriegst du dich wieder?
Boah, schwer. Da muss ich schon kurz aufhören zu singen, weil wenn ich weiter singe, dann würde ich, glaube ich, weinen wie so ein kleines Kind. Also das ist wirklich, manchmal denke ich, Xenia, jetzt, also raff dich mal. Jetzt wirst du, ich bin letztes Jahr 30 geworden, jetzt wirst du das ja wohl schaffen. Also ist jetzt nicht das erste Spiel, was du hier für die Nationalmannschaft machst, aber trotzdem haben solche Spiele bei mir so ein, ich weiß auch nicht, da bin ich so nah am Wasser gebaut und dann doch schon auch so stolz damit, mit dem Adler auf der Brust zu stehen und ja, zu den 14 Besten in dem Moment Deutschlands für Handball ja zu gehören. Und da geht in meinem Kopf außer Taktik noch viel mehr vor, ja.
Ja. Ja, aber ich kann das völlig nachvollziehen.
Ja. Dann am besten ist dann auch, wenn man dann vielleicht noch irgendjemand im Publikum gesehen hat, so wirklich vom entweder engen Freundeskreis oder Familie und so, und dann auch genau so in den Augen das, das sehen kann und ablesen kann, so, wow, okay, das ist schon was Besonderes. Und ich glaube, manchmal nehmen wir es einfach so als selbstverständlich und das ist es einfach nicht. Und dann muss man immer wieder, ja, doch wieder mit den beiden Füßen auf den Boden gebracht werden und dann auch mal zu sagen, hey, okay, das ist einfach ultra geil. Mhm. Man muss weiterarbeiten und aber trotzdem, das ist wunderschön.
Es war ja auch einfach eine außerordentliche Situation. Auch dieses Spiel gegen Frankreich. Es war ja auch beide deutsche Handballnationalmannschaften mussten im Viertelfinale gegen Frankreich ran.
Ja.
Und du hast, ich hab dann auch die Tabelle geguckt und gesagt, nicht euer Ernst, oder?
Ja.
Und dann muss man sich aber vorstellen, ich meine, es waren ja nicht alle bei den Olympischen Spielen und es haben nicht alle dieses französische Pariser Publikum gesehen, die außerordentlich waren.
Ja, also ich weiß nicht, wie es bei anderen Olympischen Spielen war, aber es waren alle überall in ganz Paris und ganz Lille so sportbegeistert und so Fan von alles, was in Paris abging. Das war
es mega. Wirklich, ich habe also diese Leidenschaft. Und es gibt ja diesen Schlachtruf, den dann alle Franzosen mitgemacht haben. Da hat dann so eine Trompete, hat dann dü-dü-dü-dü gemacht und dann haben alle gerufen. Und habe ich mich dann so umgeguckt und habe gedacht, in Deutschland könnte ich das zwar versuchen, aber ich weiß nicht, ob sich das so durchsetzen würde oder so komplett durchsetzen, weil ich war bei ein paar verschiedenen Sportarten und es war wirklich egal, wo du warst. Ob das beim Tennis war, beim Volleyball, beim Beachvolleyball, beim BMX, beim Handball, es war völlig egal. Ja. Alle kennen diesen Ruf.
Ja. Ja.
Und alle machen mit. Es war still beim Tennis. Du hättest eine Stecknadel runterfallen gehört. Und dann ruft ein Kind, ruft, und das ganze Stadion schreit zurück. Ich glaube, dass das am Fernseher stellenweise gar nicht so rübergekommen ist, wie es wirklich war. Und dann vor dieser leidenschaftlichen französischen Publikumsmenge da dann aufzulaufen,
es war,
also einerlei, egal für wen, es war einfach ganz arg bewegend.
Mein Papa hat, also der ja berufsbedingt sehr selten zum Spiel kommen kann, war beim Viertelfinale da und wir haben letztens telefoniert, weil ich jetzt bald nach Hause kurz kann. Ich gesagt, ich komme nach Hause. So, ja, endlich mal, weil jetzt, ich habe echt seit langer Zeit jetzt wirklich das Bedürfnis, mit dir immer noch über dieses eine Spiel zu spielen, wie krass. Ja. Ich wollte dich jetzt damit nicht also irgendwie noch telefonisch belasten, nicht, aber nochmal belabern so. Aber wir müssen darüber nochmal sprechen. So, weil der wirklich noch immer so emotional und immer wieder alle, die da waren, weil das ja natürlich nicht so weit von der belgischen Grenze war, hatte ich glücklicherweise viele, viele Freunde und Familie da und alle, also wow. und so toll und ich werde immer noch so emotional. Und das war einfach bei jedem Spiel. Also jede Sportart war, hat man wirklich das Gefühl, es sind nur die Menschen da, die sportbegeistert sind. Es ist keiner mal so gekommen, weil ich will mal sehen, was ist, sondern einfach alle wollten geile Stimmung, Ambiance auf Français und dieses alle haben einfach alle wirklich mitgeschrien. Ja. Das ist mega.
Aber es waren auch wirklich viele Deutsche. Also ich habe ganz arg viele Deutsche dann irgendwo in der Metro, du läufst irgendwo rum durch die Metro, die 7 Millionen Stufen hoch und wieder runter und auf einmal quakt dir irgendein Schwabe da ins Ohr und du denkst so, ja okay, cool. Ja. Oder du sitzt irgendwo in einem Bistro, was eher nun nicht so viel Content leider, aber es gibt sie wirklich, diese ganz tollen Bistros an der Straße, wo du auch nur nebeneinander sitzen darfst, aber ganz eng.
Und dann nur zu zweit.
Genau, dann auch nur zu zweit. Und dann ist es aber so, dass am Nebentisch auf jeden Fall jemand Deutsches sitzt.
Ja, es waren echt super, super viele Deutsche auch überall, also auch überall deutsche Flaggen auf den Straßen und auch bei den Volunteers ganz viele Deutsche. Viele. Ich war einmal beim Beachvolleyball und hin bin ich mit dem Bus aus dem Dorf gefahren und zurück habe ich mir da gedacht, na, also hatten wir ausnahmsweise mal Zeit, ich möchte es mir jetzt mal so ein bisschen entspannter angucken, ich laufe ein Stück zurück und fahre dann mit dem Metro. Mhm. Und dann, ja klar, so wie es bei den deutschen Sportlern war, hatten wir natürlich nur Team Deutschland Kleidung an und das kann man ja auch im Fanshop kaufen, aber irgendwie mit der Akkreditierung wird man ja dann doch auch erkannt.
Ja.
Und dann habe ich wurde ich auf dem Weg von Beachvolleyballstadion Richtung Metro von 3 unterschiedlichen Menschen angesprochen, Volunteers, alle Deutsch.
Ja.
Überall waren Deutsche. Das war so cool und einfach dieses einheitliche Gefühl und einfach diese wirklich Team Deutschland, das war so schön. Also das von mir aus kann Olympia jedes Jahr stattfinden. Also ich hätte gerne dieses Gefühl Team Deutschland einfach jedes Jahr. Klar macht's dann, ist es dann nicht mehr so besonders. Aber
es ist schon dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, gell? Was dann auch ganz viel transportiert, auch an Emotionen.
Mega. Auch im Haus Deutschland, im Dorf. Das war, wir haben es am ersten Tag gesagt, dass wir dann leider gegen Südkorea verloren haben. Da hat man wirklich, also wir sind mit so einem schlechten Gefühl wieder nach Hause gegangen, weil man hat nicht nur Handball-Deutschland quasi enttäuscht, sondern gefühlt ganz Team Deutschland. Mhm. Und so wie man dann aber gepusht wurde von ganz Team Deutschland, hat man auch so dieses schlechte Gewissen, oh nein, wir haben keine Punkte mit heimgebracht. So. Und das war in beiden Richtungen wirklich mit starken Gefühlen verbunden, witzigerweise. Ja.
Jetzt ist dieses Jahr Olympia durch, aber es kommt ja noch eine EM.
Richtig.
Die kommt auch noch.
Die kommt, ich glaube, schneller, als wir alle damit rechnen. Die ist jetzt Ende November, glaube ich.
Genau, terminiert ist sie vom 28. November auf den 15. bis zum 15. Dezember. Und zwar in der Schweiz, in Österreich und in Ungarn.
Ja.
Ich war in Köln dieses Jahr schon beim Handball.
Mhm.
Ist leider nicht so ausgegangen, wie ich es mir vorgestellt habe.
Okay.
Aber es war ja, also es war auch schon, die Herren hatten auch schon eine Euro.
Ja.
Geht ab.
Es geht ab, ja. Ja.
Und nochmal eine Belastung dann aber.
Ja klar, also das Gute ist ja, dass wir es aus dem Handball gar nicht anders kennen, dass ja jedes Jahr abwechselnd Europameisterschaft und Weltmeisterschaft ist. Ja, genau, also da sind wir dann im November wieder, Mitte November, glaube ich, treffen wir uns dann alle wieder, bereiten uns auf die EM vor und da geht's dann mit dem nächsten Wettbewerb auch schon wieder los, genau.
Ziele?
Große Ziele immer, ich glaube aber auch realistische Ziele. Wir wollen da jetzt nicht mal unter den ersten 8, sondern unter die ersten 4. Träumen darf man und dafür arbeiten wir hart. Ich glaube, das ist auch gut, sich die Ziele zu setzen, um wirklich auch im Alltag, im Daily Business, im Verein auch hart zu arbeiten. Und da ersten 4, wir wollen oben angreifen.
So, das ist jetzt mal das realistische Ziel. Und das emotionale Ziel wäre dann Europameisterin zu werden.
Also ich habe jetzt letztens hat ja der Julian Nagelsmann so ein geiles Interview gegeben, wenn man sich ja zu weit aus dem Fenster lehnt, dass alle dann sagen, ja, ihr spinnt doch, Weltmeister, Europameister, aber wenn wir jetzt sagen würden, ja, okay, ja, Vorrunden aus reicht uns auch, das wäre ja dann auch irgendwie blöd. Also wir treten dort immer an, um Europameister zu werden, sonst können wir auch zu Hause bleiben. Ja. Aber wir haben uns jetzt in den letzten Jahren echt gut entwickelt, waren jetzt seit langer Zeit echt auch super bei der WM, haben uns dann wieder ein Plätzchen nach oben gearbeitet und ja, wir wollen einfach vorne angreifen und die ersten drei sind oftmals schon noch ein Stück weit von uns entfernt, aber dem ganzen Rest können wir an guten Tagen wirklich immer schlagen. Mhm. Und das ist ja immer, sagt man ja immer, ja, aber dann braucht ihr einen guten Tag, ja, aber das gehört auch einfach mal dazu, dass wir einen guten Tag haben und oder ein gutes Turnier und aber die Gegner vielleicht mal weniger. So, und das ist dann Sport und an einem Tag ist immer die Mannschaft, die am besten performt, der Gewinner. Mhm. So, und wir wollen nach ganz oben, also lehne ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster und sag, natürlich wollen wir Europameister werden. Wir werden alles dafür tun, was an dem Turnier in unserer Macht steht, um das zu schaffen.
Ich finde auch gerade im Handball ist es schon auffällig, dieses, wer hat einen guten Tag? Kommt die Mannschaft gut zusammen? Was ist mit den Einzelspielern und dann oder Spielerinnen? Und dann, wie sind die ersten drei Minuten auf der Platte?
Genau, und wie sind die Gruppenkonstellationen vor allem von Anfang an? Also hat man jetzt da vier Krachermannschaften in eine Gruppe, dann können die ja später schon nicht mehr zusammenkommen. Also das ist schon immer ja auch einfach gruppenabhängig, muss man auch sagen. Und dann wirklich turnierabhängig. Spielt man sich in so einem Flow, dann kann das beim, also man hat es jetzt bei unseren Männern gesehen, bei Olympia. Ja. Die haben sich in so einem Flow gespielt und einfach mit dieses Vertrauen sind die auf einer Wolke geschwebt und sind dann einfach ganz verdient, weil die so geil abgeliefert haben, wirklich sowas an ich weiß nicht, an Energie. Ja, die haben so viel Energie in diese Spiele mitgebracht und gezeigt. Und ich darf mir vielleicht nicht sagen, aber ich gucke selten bis gar keinen Handball.
Aber ja, das wäre jetzt eine meiner nächsten Fragen gewesen. Guckst du denn Männerhandball? So?
Es liegt nicht an den Männern, sondern allgemein, die gucke ich wenig bis gar keinen Handball. Also ja, irgendwie spiel lieber, interessiert mich nicht ganz so dolle, das im Fernseher anzugucken. Geh schon mal live zu spielen, das schon eher. Aber ich werde niemals sagen, sorry, ich komme heute Abend nicht, weil XY spielt. Also das ist wirklich, manche werden sagen, ob ich verrückt bin oder nicht, aber ich guck's nicht so gerne. Aber Olympia habe ich wirklich komplett mitverfolgt. Wir saßen im Zug, als die Deutschen gegen Frankreich gespielt haben. Wirklich, dieser Zugabteil hat gedacht, was stimmt mit denen nicht?
Und das Spanien-Spiel davor war ja auch schon so crazy.
Also ich hab wirklich mitgefiebert und die haben mich wirklich da mitgenommen und begeistert. Ja. Und das passiert selten, aber das war wirklich, wirklich mega. Und habe mich da sehr gefreut, dass sie Silber geholt haben, war aber auch gleichzeitig so traurig, dass sie sich nicht mit Gold belohnen konnten. Aber wow, also ja, Hut ab, perfekt. Und das zeigt ja auch, wie eine Mannschaft in so einem Turnier sich reinspielen kann. Mhm. Und ich warte auf das Turnier, wo das uns endlich mal gelingt, weil ich spüre, dass es möglich ist. Also jedes Mal, wenn wir uns treffen, denke ich, wir haben schon echt richtig viel Qualität auch in diese Mannschaft. Wenn wir das auf der Platte bringen können, dann sind wir echt geil. Da sind wir echt eine richtig gute Mannschaft.
Ja.
Und das sagen ja auch andere Nationen so, hey.
Das ist aber so generell auch der Kontext, finde ich. Ja. Auch nach der Olympia-Quali und so, es war schon, hey, hallo, die sind da, die Mädels sind da und die können auch performen. Ja, und ich meine, ihr habt ja jetzt schon echt viel erreicht.
Ja. Aber
Aber es geht halt noch mehr.
Ja, es reicht halt ja. nicht.
Also, nö, aber
es reicht nicht, Punkt.
Und dann wäre man ja auch kein Leistungssportler, wenn man sagen so würde, oh ja, es reicht mir jetzt.
So sieht's aus. Und es gibt ja immer sehr, sehr viele Kritiker und schreiben dann ja auch mal ganz einfach vom Laptop zu Hause irgendwas in irgendwelchen Kommentaren rein und ja, wäre ja abartig oder was auch immer. Also auch wir sind Menschen, wir sind keine Maschinen. Wir geben immer unser Bestes. Wenn manche das nicht immer glauben mögen, ich versichere es euch, wir geben unser Bestes und geben immer 100% von das, was an einem Tag drin ist. Aber ich muss euch enttäuschen, wir sind keine Maschinen. Aber ja, da geht immer.
Also bei dem Pensum glaube ich manchmal schon, dass ihr Maschinen seid.
Manche.
Also muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, du siehst auch aus wie eine Maschine.
Okay, dankeschön. Das ist ja eigentlich Kompliment als Leistungssportler.
Ja klar, natürlich, nur als Kompliment gemeint.
Nein, danke.
Es gibt aber noch ein paar Ziele, paar Turniere, die du sicherlich auch für dich selber als Ziel gesetzt hast. Also dieses Jahr EM, nächstes Jahr WM.
Heim-WM sogar.
Genau. Kann ja auch noch gut was kommen und dann würde ja schon fast wieder LA anstehen.
Genau, also dann ist vor allem auch dann die übernächste EM und WM wichtig für die Olympia-Qualifikation. Ja. Das ist ja dann platzierungsabhängig, ob man sich eventuell sogar direkt qualifiziert oder ja eine bessere Gruppe kriegt oder eine leichtere Gruppe kriegt für die Olympia-Quali. Ja, das ist in 4 Jahren dann wieder soweit. Mhm. Aber das ist natürlich dann schon immer im Kopf. Also ich habe jetzt diese Olympia-Luft schnuppern dürfen in Paris. Das war, ja, ich habe schon ein paar Mal gesagt, so unglaublich schön. Ja, 2028, also werde ich einiges daran setzen, da wieder bei den Olympischen Spielen dabei zu sein.
Also bleibst du auf jeden Fall der Nationalmannschaft erhalten.
Das ist immer ohne Garantie, aber wenn mein Körper alles mitmacht und ist natürlich auch trainerabhängig. Ja. Bis 2028 bin ich dann 34.
Ja, aber das ist ja kein Alter.
Für mich ist das okay, aber das ist ja dann auch immer je nachdem, was ist noch gewollt oder wie liefere ich auch noch ab? Also ich meine, es sind noch 4 Jahre. Bringe ich in den nächsten 4 Jahren noch die Leistung, die dann auch benötigt wird für die Nationalmannschaft? Also ich werde alles daran setzen, wieder dabei zu sein. Wenn es dann ausreicht, dann würde ich sagen, spiele ich so lange auch noch Nationalmannschaft, wenn es so gewollt ist, ja.
Wir sind fast am Ende angekommen. Ich habe jetzt noch eine so eine Fun-Frage.
Okay.
Also, weiß nicht, ob das jetzt so mega die Fun-Frage ist, aber.
Okay.
Es ist so, was für eine Persönlichkeit bist du in der Vereinsmannschaft und was bist du in der Nationalmannschaft? Bist du so der Sonnenschein oder die absolute Motivationssprecherin oder die Weise oder der Klassenclown oder
wow.
Was bist du?
Also im Verein glaube ich, habe ich da ein bisschen eine andere Rolle als in der Nationalmannschaft. Mhm. Dadurch, dass ich Kapitänin bin, also ich glaube, ich würde nicht viel anders machen, wenn ich keine Kapitänin wäre, aber versuche ich schon auch vieles von der Mannschaft fernzuhalten, was es vielleicht mal an Themen gibt, die Energie rauben könnten. Also versuche ich da schon vieles einfach frühzeitig zu klären und vorherzusehen, dass es keine großen Probleme dann gibt. Und ich würde schon auch sagen, dass ich so für den Zusammenhalt der Mannschaft viel tu. Witzigerweise waren gestern alle bei uns zu Hause und haben sich auf unsere Couch und im Wohnzimmer breit gemacht zum Essen und zum Trinken.
Cool.
Also da lade ich schon regelmäßig zu uns nach Hause ein und mag es einfach gerne alle da zu haben und ja einzuladen, gemütlich beisammen zu sein. Auch mal was anderes zu quatschen als immer nur Handball. Also da würde ich schon sagen, dass ich auch die Rolle übernehmen. Bei der Nationalmannschaft ist es immer schwierig, weil wir so kurz zusammen sind, oftmals dann natürlich auch im Hotel oder bei Wettbewerbe unterwegs sind und schon auch knackige Termine eingetragen bekommen, natürlich auch gucken müssen, okay, wo passt Physio und Regeneration noch rein. Da bin ich schon, glaube ich, eher eine, die viel Erfahrung mit sich bringt und auch versucht, die Erfahrung weiterzugeben. Mhm. Vor allem auch in taktischer Hinsicht sage ich da schon auch immer meine Meinung. Das manchmal kommt es sicherlich hart rüber, aber durch die Erfahrungen, die ich einfach in den Jahren gesammelt habe, auch im Champions League-Bereich und bei der Nationalmannschaft, gibt's einfach manchmal Situationen, wo man wirklich mit voller Überzeugung sagen kann, das funktioniert gut oder das wird gar nicht funktionieren.
Ja.
Und das versuche ich einfach nicht zurückzuhalten, sondern wirklich meine Meinung direkt zu äußern, ohne dass ich da festgefahren bin, dass es dann so sein muss, wie ich sag, aber schon auch sehr, sehr deutlich, aber trotzdem auch Kümmerer, würde ich sagen. Also schon guckt das auch. Aber ich glaube, das liegt in meiner Natur, einfach so mitzudenken ein bisschen. Also wenn die Physios 8 Taschen haben, ja, dann nimmt man denen mal mindestens 2 ab. Ja. Also so Sachen. Oder wenn, ich weiß nicht, wenn irgendjemand krank ist oder verletzt ist, ja, dann geh kurz vorher zum Physio oder wechseln mal oder kann man noch was helfen oder tun oder wie auch immer. Also da bin ich schon so, ja, Mutti, würde ich schon sagen. Also doch. In beiden Mannschaften. Ja, ich weiß nicht, das ist so, ja, doch,
ist die
doch Mutti.
Aber schön.
Mutti und Organisation und so, das ist schon meins.
Ich hätte jetzt noch so viele Fragen, aber wir sind jetzt schon über eine Stunde am Quatschen.
Wirklich?
Tatsächlich, ja.
Oh, ist auch sehr gemütlich. Wir können noch lange quatschen.
Gell? Ja.
Kann auch nochmal wiederkommen. Also.
Ja, also sehr gerne. Ich hätte ja so Lust, mal irgendwie so einen Action-Podcast aufzunehmen. So, das haben wir jetzt mal ein bisschen probiert da mit Paris und wir haben auch eine Folge tatsächlich, eine ganz kurze Folge aufgenommen im TGV, wo wir hingefahren sind. Aber weißt du, ich fände so eine Folge so mitten in der Halle zum Beispiel, fände ich cool.
Mitten im Spiel.
Quasi.
Kurz verkabelt und dann nur antworten und hören gleichzeitig.
3 Minuten in der Halbzeitpause. Das wäre schon.
Ja.
Das wäre richtig knackt. Nein. Nee, aber einfach, weißt du, so mal bei einem Spiel, wo man auch die Atmosphäre ein bisschen mitbekommt, vielleicht für Menschen, die noch nicht bei einem Handballspiel waren, der Frauen oder der Männer, wie auch immer. Einfach, dass man da mal so ein bisschen das transportiert, auch was wir jetzt erlebt haben in Paris.
Das könnte man vielleicht mal machen bei einer verletzten Spielerin oder so, die fiebert ja da meistens auch sehr mit, ist zwar dann nicht direkt im Spiel involviert, aber das ist so vom mit Fiebern und vom Stresslevel eigentlich schon auch sehr ähnlich wie mit Spielen.
Jetzt müssen wir uns mal, ich würde es mal meinem Chef vorlegen.
Ja, wer weiß.
Ganz gute Ideen. Vielen Dank, dass du da warst, Xenia.
Sehr gerne.
Danke, dass du so locker, flockig und offen auf meine Fragen geantwortet hast.
Sehr gerne. Die waren ja auch easy.
Ja.
So, sehr angenehm hier.
Ach ja, das freut mich.
Ja.
Dann kann man dir folgen auf Instagram, auf Facebook.
Beides.
Einfach Xenias Meets eingeben.
Genau.
Alternativ auch HB Ludwigsburg wahrscheinlich.
Ja, da müssen wir uns auch drüber finden. HB Ludwigsburg, Camper auch, Transfermanagement, sowas. Ja, genau. Gibt es ein paar, über die man
kann
mich
man
finden
dich noch
kann.
Ein bisschen verfolgen?
Genau, ich müsste dafür mal ein bisschen mehr in Social Media machen, aber ich arbeite fleißig dran. Also wenn, ich gebe mein Bestes.
Sonst, wie gesagt, HB Ludwigsburg hat auch einen eigenen Kanal. Da ist man dann up to date, wie es läuft. Ich meine, die Saison ist ja noch jung, kann noch viel passieren, viele Tore fallen, hoffentlich für euch.
Genau.
Viel Glück.
Dankeschön.
Ganz viel Spaß natürlich.
Danke.
Uns kann man auch folgen oder Feedback geben. Ihr findet uns auf Instagram unter Sport Stuttgart, auf Facebook unter Sportregion Stuttgart und im Internet auf www.sportregion-stuttgart.de. Vielen Dank fürs Reinhören. Danke nochmal an dich.
Sehr gerne. Danke
und
euch.
Und ich sag, bis zum nächsten Mal, eure Debbie.